Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüße ich Martina Schneiberkova. Zunächst die Nachrichten. Die Tschechische Republik will sich für eine friedliche Lösung der Lage auf der koreanischen Halbinsel intensiv engagieren. Der südkoreanische Premierminister Ko Kun informierte heute nach dem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Wladimir Spidla in Prag darüber, er habe Spidla darum gebeten, dass Tschechien in diesem Prozess eine aktive Rolle spielen solle. Spidla zufolge hat Tschechien vor, die Kontakte zu Nordkorea wiederherzustellen. Der tschechische Premier erklärte, das Ziel sei es, ehemalige diplomatische Kontakte und Erfahrungen zu nutzen, um die Lage auf der Halbinsel zu entspannen. Spidla zufolge droht in dieser Region ernsthaft die Gefahr der Verbreitung der Kernwaffen. Die Tschechische Republik übernimmt heute von der Slowakei den Vorsitz in der Visegrader Staatengruppe, deren weitere Mitglieder Polen und Ungarn sind. Der tschechische Premier Wladimir Spidla erklärte kürzlich, zu den Prioritäten Tschechiens gehöre während seines Vorsitzes die Vorbereitung auf die Einführung des Schengener Systems in der erweiterten Europäischen Union. Die Vertreter der Visegrader Staaten trafen vorige Woche in der slowakischen Niederen Tatra zusammen. Der ehemalige tschechische Außenminister Jan Kavan misst der Nachrichtenagentur ČTK zufolge der Verurteilung seines ehemaligen Kanzleichefs Karel Srba zu 8 Jahren Freiheitsentzug keine große Bedeutung bei. Das Landkreisgericht in České Budějovice bestätigte am Montag, dass Srba des Auftragsmordes an der Journalistin Sabina Slonková schuldig sei. Der Ex-Kanzleichef des Außenministeriums legte gegen das Urteil Berufung ein. Kavan, der gegenwärtig Vorsitzender der UNO-Vollversammlung ist, ließ verlauten, der Gerichtsprozess sei noch nicht abgeschlossen. Das Außenministerium kommentierte die Entscheidung des Gerichtes vorläufig nicht. Mit dem Fall Srba befassen wir uns ausführlicher im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Reisende brauchen ab heute auf den tschechischen internationalen Flughäfen keine Einreisekarten mehr auszufüllen, die wegen der Lungenerkrankung SARS Mitte Mai eingeführt worden waren. Der Grund für die Aufhebung dieser Präventivmaßnahme ist nach den Worten des Chefs der Hygienebehörde Michael Wied die jüngste günstige Entwicklung der Lage, was die Erkrankung SARS in der Welt anbelangt. Vor seiner Reise nach Tschechien und Ungarn an diesem Mittwoch hatte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck für eine positive Sicht auf die geplante EU-Erweiterung geworben. Im Gespräch für die Prager Zeitung betonte Beck, die Erweiterung sei auch eine Bereicherung an weiteren Sprachen, Kulturen, Mentalitäten und vielem mehr. Gerade diese Vielfalt sei ein besonderer Reichtum unseres Kontinents, sagte Beck. Beck hält sich der DPA zufolge bis Samstag in Tschechien und Ungarn auf und trifft in Prag und Budapest die Präsidenten und Regierungschefs der EU-Beitrittskandidaten. Das tschechische Kartellamt, die sogenannte Behörde zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs, hat gegen die weltbekannte Pilsner Urquellbrauerei eine Strafe von 2,3 Millionen Kronen, ca. 75.000 Euro, verhängt. Die Brauerei hatte mit Restaurants Verträge über eine jährliche Mindestabnahme des Pilsner Bieres abgeschlossen. Doch eine solche Zwangsabnahme sei gesetzlich nicht erlaubt. Dies teilte der Vorsitzende der Behörde, Josef Bednář, heute der Nachrichtenagentur ČTK mit. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Willkommen, meine Damen und Herren, zum Tagesecho von Radio Prag, das sich heute unter anderem um folgende Themen dreht. Wegen des versuchten Auftragsmordes an einer Prager Journalistin im vergangenen Sommer wurde der Ex-Kanzleichef des tschechischen Außenministeriums, Karel Srba, nun zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Für Aufregung in der tschechischen politischen Szene sorgt gegenwärtig ein Urteil des Bezirksgerichts im ostböhmischen Ústí nad Orlicí, durch das einige Politiker die sogenannten Beneš-Dekrete in Frage gestellt sehen. Und wir gehen der Frage nach, wie eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Anpassung der tschechischen Rechtsordnung an die EU-Gesetzgebung verläuft. Im Anschluss an das Tagesecho laden wir Sie dann zum Hörerforum ein, wo unter anderem die Sieger des diesjährigen Wettbewerbes von Radio Prag verkündet werden. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Bekanntwerden des riesigen Skandals, der im Sommer letzten Jahr die tschechische Öffentlichkeit in Aufregung versetzte, sind am Montag vom Kreisgericht in České Budějovice Budweis die Urteile in diesem Fall gefällt worden. Es handelt sich um den geplanten Auftragsmord an der Prager Journalistin Sabina Slonková, für den 5 Personen verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen wurden. Darunter der ehemalige Kanzleichef des tschechischen Außenministeriums Karel Srba. Er wurde in erster Instanz zu 8 Jahren Haft verurteilt. Näheres zu diesem Fall von Lothar Martin.
Am 9. Juli 2002 war der in Wimperk-Winterberg wohnhafte Rückfalltäter Karel Tschiepe geständig und hatte der Polizei etwas äußerst Pikantes mitzuteilen. Er, genannt die Zitrone, sei nämlich vom ortsansässigen Unternehmer Michal Novotný angeheuert worden, um die Redakteurin der Tageszeitung Mladá fronta Dnes, Sabina Slonková, zu töten. Das Geständnis schlug nicht nur hohe Wellen, sondern alsbald auch große Kreise, denn die Spur für den geplanten Journalistenmord führte bis hinauf in das tschechische Außenministerium zum ehemaligen Staatssekretär dieser Einrichtung, Karel Srba. Bei einer 10 Tage später durchgeführten Hausdurchsuchung des damals Tatverdächtigen entdeckten die Polizeibeamten zudem noch 30 Millionen Kronen, ca. 1 Million Euro in bar, 2 Pistolen und 3 als Waffe präparierte Kugelschreiber. Dieser Fund erhärtete den Verdacht, dass Srba den Mord in Auftrag gegeben habe, zumal auch schnell ein Tatmotiv gefunden zu sein schien. Die allzu eifrige und wiederholte Berichterstattung der Reporterin über Bestechungsfälle in Srbas Umgebung. Wie sich später herausstellen sollte, waren die Bestechungsvorwürfe durchaus nicht unbegründet, da immer wieder von den korrupten Praktiken, die sich im Ministerium in der Ära von Ex-Außenministern Kammern, dem heutigen Vorsitzenden der UN-Vollversammlung, abgespielt haben sollen, zu hören und zu lesen war. Srba hatte den Vorwurf, sich durch unlautere Geschäfte bereichert zu haben, entkräften wollen, indem er vorgab, von seinem Vater 1 Million Dollar erhalten zu haben, die er zu Hause aufbewahrte. Die Ermittler kamen jedoch immer mehr zu der Ansicht, dass der Vorwurf den Tatsachen entspreche. Am Montag ist das Kreisgericht in České Budějovice Budweis nun zu der Überzeugung gelangt, dass Srba im vergangenen Jahr einer Bekannten den Auftrag gegeben habe, die Journalistin Sabina Slonková zu töten. Daher ist Srba zu 8 Jahren Haft mit verschärfter Überwachung verurteilt worden. Wie jedoch der beim Prozess anwesende Rundfunkkollege Ivan Milz zu berichten weiß, will Srba dieses Urteil so nicht akzeptieren.
Karel Srba se hned v soudní síni proti rozsudku odvolal.
Karel Srba hat gleich im Gerichtssaal Berufung gegen das Urteil eingelegt. Verteidiger Vít Široký ist nach wie vor davon überzeugt, dass sein Mandant die Straftat der Anstiftung zum Mord nicht begangen habe. Bis zur Berufung wird Srba jedoch weiter zittern, ebenso wie die in diesem Fall mit angeklagten 4 Personen. Die ehemalige Mitarbeiterin Srbas Eva Tomšovicová und der Unternehmer Michal Novotný, die je 6 Jahre Haft erhielten, und der Unternehmer Peter Wolf, der zu 4 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt wurden. Jiří Slavik, der rund 1 Kilogramm des berüchtigten Plastiksprengstoffs Semtex zur geplanten Tat herangeschafft hatte, erhielt dagegen nur eine Strafe auf Bewährung, da er von dessen Verwendungszweck nichts gewusst habe, hieß es.
Für Aufregung, ja zum Teil auch Empörung auf der tschechischen politischen Szene sorgt gegenwärtig ein Urteil des Bezirksgerichts im ostböhmischen Ústí nad Orlicí, demzufolge František Oldřich Kinský 1,5 Hektar Landgüter in der Region zugesprochen wurden. Die Eltern Kinskys hatten das Vermögen nach dem Zweiten Weltkrieg auf Grundlage der sogenannten Beneš-Dekrete verloren, da sie angeblich mit den Nationalsozialisten zusammenarbeiteten. Einige tschechische Politiker, zuvorderst Kulturminister Pavel Dostal, sehen in dem Gerichtsurteil daher nun eine Infragestellung der Beneš-Dekrete. Der Anwalt Kinskys, Jaroslav Čapek, hält dem entgegen, dass Kinský vor Gericht umgekehrt die Einhaltung der Beneš-Dekrete gefordert habe und infolgedessen die Güter zurückerstattet bekommen habe. Die Unkenntnis des Kultusministers hinsichtlich dieser Gesetzgebung beschäme ihn, wird Čapek in der Dienstagsausgabe der Zeitung Lidové noviny zitiert. Um zu beraten, ob bzw. wie man nun auf die Entscheidung des Gerichts reagieren soll, hat Abgeordnetenchef Lubomír Zaorálek gemeinsam mit Kultusminister Pavel Dostal daher für Dienstagabend ein Treffen im Prager Abgeordnetenhaus einberufen. Dabei werde es darum gehen, was zu unternehmen sei, so Zaorálek, beziehungsweise wie man mit Hilfe von Experten zu einer Lösung kommen könne, um zu vermeiden, dass eine Situation entstehe, die dann das Verfassungsgericht lösen müsse. Ihr Erscheinen bei der Sitzung kündigten auch die Abgeordneten der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS an. Deren Vizevorsitzender Petr Nečas machte keinen Hehl aus seiner Meinung zu dem Gerichtsentscheid.
Protože z rozhodnutí soudu v kauze Kinsky stávají...
Angesichts der Gerichtsentscheidung im Fall Kinsky stünden einem vor Schreck die Haare zu Berge, so Netschers, und man wisse wirklich nicht, ob man wache oder träume.
Opravdu neví, jestli sní nebo bdí.
Netschers befürchtet ebenso wie weitere Politiker, dass das besagte Gerichtsurteil zu einem Präzedenzfall für weitere Vermögensstreite Kinskys vor Gericht darstelle. Der Gesamtwert der Güter, die die Familie Kinsky nach dem Krieg verloren hatte, betrug etwa 1,3 Milliarden Euro. Über eine weitere Forderung Kinskys verhandelt bereits am Dienstag das Bezirksgericht in Ustinad-Orlizi. Diesmal ging es um die Rückerstattung von Gütern im ostböhmischen Chrozen, ebenfalls in der Region um Ustinad-Orlizi. Wir halten Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden. Eine besondere Herausforderung stellt der tschechische EU-Beitritt für die Juristen des Landes dar. Sie sind dafür verantwortlich, die gesamte Rechtsordnung des Landes auf die Normen der EU-Gesetzgebung umzustellen. Wer das in Tschechien macht und wie viel Arbeit es im Augenblick auf diesem Gebiet gibt, berichtet Kilian Kirch-Gessner.
Direkt zu Fuße der Burg auf der Prager Kleinseite hat das Parlamentarische Institut der Republik seinen Sitz. Es ist federführend dafür verantwortlich, die tschechische Rechtsordnung an die Normen der Europäischen Union anzupassen. Wie das vor sich geht, berichtet der Europarechtler Libor Chlad, der sich schwerpunktmäßig mit deutschen und österreichischen Rechtsnormen befasst.
Was das Institut macht, besteht darin, dass wir die Gesetzentwürfe der Abgeordneten überprüfen aus dem Sinne der Kompatibilität mit dem europäischen Recht. Und zweitens geben wir auch den Abgeordneten Informationen über rechtliche Regelungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und diese Informationen können sehr günstig für die genauere oder bessere Implementation, insbesondere der Richtlinien in der Tschechischen Republik sein.
Was das Parlamentarische Institut nach der Prüfung eines Gesetzentwurfs rät, ist rechtlich nicht bindend. Ob sich die Abgeordneten also an die möglichen Änderungen halten, die die Juristen vorschlagen, ist ihnen selbst überlassen. Die meisten allerdings seien ausgesprochen kooperativ, lobt Liborchlat. Und je näher der EU-Beitritt rückt, desto größer scheint auch das Interesse der Parlamentsmitglieder zu sein, dem Europarecht zu entsprechen. Das jedenfalls gehe aus der Menge der anfallenden Arbeit hervor, wie Liborchlat berichtet.
Ja, ich würde sagen, wir haben viel zu tun, schon seit 2 oder 3 Jahren. Man hat dafür auch den Ausdruck legislativen Smrscht entwickelt, das heißt auf Deutsch der legislativen Sturm.
Auch der Schwerpunkt der Aufgaben hat sich verändert. Ging es zu den Anfangszeiten des Parlamentarischen Instituts vor 10 Jahren noch darum, die Implementierung der EU-Vorschriften sicherzustellen, sei es heute allerdings wichtig, die Vorgänge in Brüssel zu beobachten und deren Auswirkungen auf die Legislative zu analysieren. Was das für die Praxis bedeutet, sagt Libor Chlad.
Konkret heißt das, dass wir wesentlich früher auf Änderungen reagieren können und damit die rechtzeitige Implementierung sichergestellt ist. Sobald wir Mitgliedstaat sein werden, wird die Bedeutung dieser Tätigkeit immer größer.
Ein besonderes Zeichen der guten Einbindung in die Europäische Union ist die Zusammenarbeit mit den Partnerinstituten in den Mitgliedstaaten. Eine freundschaftliche Atmosphäre präge den Umgang, sagt Libor Chlad. Und wenn dann bei den juristischen Feinheiten die Sprachbarrieren zu groß werden, helfen die Kollegen in den Nachbarländern gerne weiter.
Annie Girardot, der gefeierte französische Star, ist zum ersten Mal vor tschechischem Publikum aufgetreten. Gleich an 2 Orten, in Prag und in Hradec Králové, glänzte Girardot im Monodrama Madame Marguerite als erfahrene Lebenskünstlerin. Mehr darüber im folgenden Bericht von unserer freien Mitarbeiterin Lucie Drahoniowska. Es spricht Gerald Schubert.
Rocco und seine Brüder, Liebe das Leben oder Das späte Mädchen heißen 3 ihrer erfolgreichsten Filme. Ein vollständiges Verzeichnis aller Filme und Theaterstücke, in denen Annie Girardot spielte, würde mehr als 100 Titel umfassen. Zu den von ihr verkörperten Titelheldinnen gehörten einsame Frauen und nachtbesessene Mütter, genauso wie prostituierte Polizistinnen oder zurückhaltende Liebhaberinnen. In der vergangenen Woche ist die vitale Französin nach Prag gereist, um zum ersten Mal live vor tschechischem Publikum aufzutreten. Im Švandovo divadlo na Smíchově, Švandas Theater im Prager Stadtteil Smíchov, debütierte der gefeierte französische Star mit dem Monodrama Madame Marguerite. Das Theaterstück des brasilianischen Autors Robert Ataida hatte seine Erstaufführung 1974. Als sich Girardot Ende der 90er Jahre in einer persönlichen sowie beruflichen Krise befand, griff sie das Stück nach beinahe 30 Jahren erneut auf. Dass sie ihre Madame nach vielen Ländern der Welt nun auch in Tschechien präsentieren konnte, bezeichnete die Schauspielerin als eine große Gelegenheit. Zur Aussage des Stücks, mit dem sie seit über einem Jahr Theatersäle weltweit füllt, sagte Annie Girardot Folgendes.
Madame Marguerite, c'est une institutrice, une école d'une classe de...
Donna Marguerite ist eine Lehrerin, die sich Gymnasiasten zuwendet, um sie auf das Leben vorzubereiten, indem sie ihnen die Lebensfragen zu erklären versucht. Und gemeinsam mit ihren Schülern möchte sie dann zum Abitur emporsteigen.
Auf diese Weise verwandelt sich der Theatersaal Abend für Abend zum Klassenraum, das Publikum zu Schülern und die Schauspielerin zur Lebenskünstlerin. Die große Lektion kann beginnen.
Und das war's, meine Damen und Herren, für heute aus der Tagesecho-Redaktion. Im Anschluss erwartet Sie jetzt mein Kollege Lothar Martin zum Hörerforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Wie immer an dieser Stelle wollen wir auch heute wieder ein wenig in der Postmappe stöbern und uns mit Ihren Zuschriften befassen.
Nach Wochen der Ungewissheit ist es nun entschieden. Die Mehrheit ihrer Landsleute, zumindest der Teil, der sich an der Wahl beteiligte, stimmte mit beruhigender Mehrheit für den Eintritt der Tschechischen Republik in die Europäische Union. Meinen Glückwunsch dazu.
Das waren die Zeilen, die uns von Herrn Horst Krüger aus Hannover nur wenige Tage nach dem Mitte Juni in Tschechien durchgeführten EU-Referendum erreicht haben. Und damit sind wir auch schon mittendrin in der Diskussion, in der wir uns zunächst mit diesem Schwerpunktthema befassen wollen. Herr Ulrich Stümke aus Essen hat seine Meinung dazu so geschildert.
77,3% der an der Abstimmung Beteiligten haben ihre Zustimmung gegeben. Das ist ein gutes Ergebnis, gemessen an der Wahlbeteiligung von allerdings nur 55,2%. Man kann dazu wohl gratulieren. Eine höhere Wahlbeteiligung hätte sicherlich zu einem eindeutigeren Stimmungsbild beigetragen, doch leider ist bei vielen Menschen die Interessenlosigkeit stärker. Diese Menschen sollten sich auch später nicht über mit der EU in Zusammenhang stehende Entwicklungen brüskieren. Die positiven Dinge werden sie ohnehin auch gerne für sich in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall ist nun erst einmal die große Diskussion um das Für und Wider zu einem EU-Beitritt beendet. Auch die Tschechische Republik kann sich nun voll auf den Termin des 1. Mai 2004 konzentrieren.
So schön, so gut. Andere Hörer haben sich darüber hinaus aber auch mit den Reaktionen auseinandergesetzt, die der Volksentscheid nach sich gezogen hat. Hierzu schrieb uns Herr Engelberg-Burkner aus Hildesheim.
Nun war die Entscheidung doch klarer, als man es vorausgesagt hatte. Das Ja Tschechiens ist ja auch von ausländischen Politikern auf breiter Basis begrüßt worden. Nur was mich etwas stutzig macht, ist, dass ihr Staatspräsident Václav Klaus sich überhaupt nicht dazu geäußert hat. Vor der Wahl konnte ich das noch verstehen, denn als Präsident muss er sich neutral verhalten. Aber nach der Entscheidung wäre es doch seine Pflicht gewesen, sich dazu zu äußern.
Eine Auffassung, die Herr Krüger aus Hannover nicht teilt, sondern dem entgegenhält.
Mit den Reaktionen Ihres Präsidenten Klaus war man offensichtlich nicht ganz einverstanden. Aber es war doch eigentlich lange bekannt, dass er einem Beitritt in die EU sehr reserviert gegenüberstand. Er ist also nur konsequent bei seinem Standpunkt geblieben. Das muss man einfach respektieren.
Einen noch ganz anderen Gesichtspunkt in die Debatte um das Referendum zum tschechischen EU-Beitritt hat der Fritz Arndorf aus Meckenheim ins Spiel gebracht, als er uns mitteilte.
Gar nicht erstaunlich fand ich, dass sich die Roma in ihrem Land für den EU-Beitritt aussprechen, wie die Umfrage der vorgestellten Roma-Zeitschrift ergeben hat. Sicher sehen die Roma für sich durch die Öffnung der Grenzen mehr Perspektiven, indem sie sich auf den nunmehr erleichterten Weg nach Westen begeben.
Herr Arndorf fand das Porträt der von uns im Medienspiegel vorgestellten Roma-Zeitschrift sehr interessant, wollte dazu aber noch genaueres wissen, nämlich, ist die Zeitschrift eigentlich ausschließlich in Tschechisch geschrieben und gibt es nicht eine eigene Roma-Sprache? Silja, du als Autorin des zitierten Beitrags kannst dazu sicher Näheres sagen.
Ja, also die genannte Zeitschrift Romano Vodi, zu Deutsch Roma-Seele, ist in der Tat größtenteils auf Tschechisch geschrieben, aber nicht nur. Es gibt dort auch zweisprachige Passagen, also Tschechisch und Romanes, denn Romanes, das ist, wie Sie richtig vermuten, Herr Arndorf, die Roma-Sprache. Und man kann die Zeitschrift sogar auf Englisch im Internet einsehen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Internetredaktion von Radio Prag gerade für unsere Roma-Webseiten ein ganz neues Layout entworfen hat. Also wenn Sie Näheres erfahren wollen, klicken Sie sich doch dort auch einmal ein.
Vor wenigen Tagen wurde unser diesjähriger Hörerwettbewerb abgeschlossen, bei dem wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aufgefordert hatten, uns in Form eines nicht allzu langen Textes folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Bis zum Einsendeschluss am 15. Juni erreichten Radio Prag daraufhin insgesamt 438 Zuschriften aus aller Herren Länder, unter denen wir inzwischen den Hauptgewinner ermittelt haben. Es ist Frau Christiane Nuttall aus Hayton in Großbritannien, die sich in ihrem Beitrag mit einem bedeutenden tschechischen Dramatiker auseinandersetzte. Allerdings nicht mit Václav Havel, sondern mit Alois Senefelder, der von 1771 bis 1834 lebte und in dieser Zeit unter anderem die Technik des Steindrucks entwickelte. Weshalb sie ihren Beitrag Senefelder und nicht Havel widmete, das erläuterte Frau Nuttall zu Beginn ihres Aufsatzes so.
Diese Wahl wäre sicher verständlich gewesen, wenn man an die jüngere und beachtenswerte Vergangenheit der Tschechischen Republik denkt. Ich vermute aber, dass Alois Senefelder, ohne es zu wissen, das Leben der Menschen stärker beeinflusst hat als Václav Havel, obwohl zwischen beiden Männern eine gewisse Verbindung besteht.
Welche Verbindung das Ihrer Meinung nach ist und wie nachhaltig Senefelder das Leben der Menschen beeinflusst habe, dies schildert Christiane Nuttall in ihrem Beitrag, den Sie komplett, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Internetseite unter www.radio.cz/deutsch nachlesen können. Als Siegerin unseres Wettbewerbs kommt Frau Nuttall nunmehr in den Genuss von einer Woche Urlaub für zwei Personen in der Tschechischen Republik. Der Preis wurde vom Hotel Bellevue Poděbrady gestiftet, während Hauptsponsor Nummer 2, die tschechische Fluggesellschaft CSA, den kostenlosen Hin- und Rückflug für die Gewinnerin und ihre Zweitperson sicherstellen.
Reisetaschen, kleine Radioempfänger, Anoraks, Trikots sowie weitere Utensilien und Souvenirs, das sind die Preise, die in den nächsten Tagen an die weiteren Gewinner unseres Hörerwettbewerbs auf die Reise gehen. Davon gehen auch 10 an die Wettbewerbsteilnehmer und Hörer unserer deutschsprachigen Sendungen und das sind in der intern ermittelten Rangliste die nachfolgend genannten Personen.
Marianne Köpke aus Hamburg,
Joe Leider aus Bettendorf in Luxemburg,
Helmut Saratnik aus Passau,
Fritz Andorf aus Meckenheim,
Jörn Mucha aus Berg,
Wolfgang Bruch aus Schwarzenbach an der Saale,
Steffi Meder aus Simmern,
Helmut Matt aus Herbolzheim,
Joachim Bayerz aus Bensheim
und Achim Kissel aus Duisburg.
Herzlichen Glückwunsch! Und zum Abschluss unserer heutigen Sendung möchten wir Sie, wie in unserer letzten Sendung versprochen, noch auf das 30. internationale SWL-CSDX-Camp verweisen, das in gut 3 Wochen vom 25. bis zum 27. Juli 2003 im inmitten des Saarlandes gelegenen Märchweiler Saar stattfindet und zu dem sich bereits mehrere Teilnehmer aus dem In- und Ausland angesagt haben. Im vergangenen Jahr wurden während der 3 Camptage fast 300 Besucher gezählt. Und auch in diesem Jahr werden auf dem Freigelände in der Dorfstraße 13 alle Möglichkeiten des weltweiten Rundfunk- und Fernsehempfangs vorgeführt.
Circa 50 Länder strahlen Radioprogramme in deutscher Sprache aus, die oftmals ohne größeren Aufwand hier zu hören sind. Auf dem Campgelände stehen dafür einfache Radios und modernste Weltempfänger zur Verfügung. Dieses Jubiläums-DX-Camp bietet allerdings noch eine ganze Menge mehr, doch dazu mehr in unserer nächsten Sendung am 15. Juli. Für heute nur noch so viel. Übernachtet werden kann in einem der Zelte, in den Pavillons oder in einer der nahegelegenen Pensionen oder Hotels, die vor Ort zur Verfügung stehen. Selbstverständlich kann man sein eigenes Zelt mitbringen. Kostenlose Stellplätze sind ebenfalls vorhanden.
Na dann, nichts wie los, auf zum 30. internationalen SWL-CSDX-Camp vom 25. bis 27. Juli im saarländischen Märchweiler. In diesem Sinne, auf ein Wiederhören, heute in 14 Tagen.
Sie hörten das Hörerforum vom 1. Juli, Autor war Lothar Martin. Und damit, meine Damen und Herren, geht unser heutiges Programm zu Ende. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich im Namen der ganzen deutschsprachigen Redaktion Silvia Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz.